Ich war mir nicht sicher, ob ich ihr Gesicht bewundern oder drauf spucken sollte. Von Red Butler aus Von Winde verweht. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Und mir digital gegenüber sitzt meine unglaublich gut aussehende, wahnsinnig lächelnde beste Freundin Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Es ist ja jetzt, wo das Zeitalter angebrochen ist, an dem wir uns Gott sei Dank überhaupt nicht mehr sehen müssen, sondern nur noch über so einen Teams-Call irgendwie sehen. Ist schon komisch.
Es kommt, der nächste Schritt ist dann, wir machen uns beide einen Avatar und dann trainieren wir jeder unsere KI darauf zu antworten und dann müssen wir gar nichts machen. Dann lassen wir die KIs zusammen die Podcasts aufnehmen.
Dann sind das einfach so fettgefütterte Tamagotchis?
Ja, klar.
Fänd ich geil. Hattest du ein Tamagotchi?
Nee, durfte ich nicht.
Nee, ne?
Ich auch nicht. Hätte ich gerne gehabt. Aber durfte ich nicht. Gibt es ja, glaube ich, heute auch noch so nostalgisch. Aber ich glaube, der Anreiz ist nicht mehr so da.
Nee, der Reiz ist weg. Aber ich wollte damals, ich weiß es noch, ich wollte wahnsinnig gerne eins haben.
Ja.
Weil alle hatten eins. Alle hatten Tamagotchi. Und ich dachte, ich will auch eins haben. Und es gab ja auch so Billo-Varianten vom Tamagotchi.
Mhm.
Wobei, waren die so, ich glaube, 30 Mark haben die gekostet damals. Echt? Weißt du noch, zu D-Mark-Zeiten oder so. Ja, ja, irgendwie so. Ich glaube, es waren noch D-Mark-Zeiten.
Mhm.
Aber ich wollte, alle hatten eins, ich hatte keins. Und heute habe ich irgendwie nicht mehr den Anreiz so richtig.
Nee,
ich
hatte Haustiere. Ich weiß, wie es ist, wenn da ständig jemand was von einem will.
Ja, ich hatte auch Haustiere, so Meerschweinchen und sowas. Aber den hatte ich halt selten in der Hosentasche.
Das stimmt.
Aber ich durfte nicht.
Oh,
ja. Ja, auch eine dieser 5000 Kindheitstrauma.
Ja, genau. Kein Tamagotchi.
Sag ehrlich, wie geht's dir, Frau?
Gut. Also, ich bewege mich auf die Sommerpause zu. Oder wir beide. Jeder auf seine Art.
Ja. Ist bald soweit, ey. Es ist doch auf zwei Auftritte. Transparenz hier, wir zeichnen. Aber welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch, ne?
Mittwochabend, ja.
Ja, heute ist Mittwochabend. Das heißt, wir sind, ja, im Grunde sind wir fast live. Donnerstag erscheint der Podcast. Das heißt, wenn ihr das hier hört, stehe ich abends auf der Bühne in Bonn und dann in Dienstlaken und dann ist Sommerpause. Und du hast jetzt noch 3 Wochen vor dir, ne? Bis zur Sommerpause.
Zwei
nur noch?
2 Wochen.
Ja? Nein, 3.
Also
heute,
2,5.
Heute ist der 10. Ja, okay. Na gut. Okay, ja, okay. 2,5. Okay, lassen wir gelten. Und dann hast du auch bald wieder sehr viel Neues zu erzählen, aber darauf kommen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal.
Korrekt.
Da können wir nämlich noch nicht drüber sprechen. Übrigens, unsere Dynamik ist anders, wenn du mir nicht in die Kamera guckst. Guck gefälligst in die Kamera jetzt.
Sorry.
Was auch immer du dir aufschreibst.
Mein Handy hat Geräusche gemacht und ich wollte nicht, ich wollte das kurz auf lautlos stellen.
Guck mich gefälligst an, wenn du schon nicht hier sitzt, Frau. Und unsere, es ist komisch, ne? Es bleibt dabei. Ich nehme Podcast lieber irgendwie, wenn wir beide im gleichen Raum sind, als dieses ich hasse das. Ich bin ja auch nicht, also ich bin zu alt für diese ganze, alles ist nur noch über Teams-Meetings, Scheiße. Ja. Ich bin ein großer Fan von Menschen, reale Menschen treffen sich in einem echt existierenden Raum und sitzen am gleichen Tisch, weil es geht so viel verloren über diese wahnsinnig fortschrittlich technologische Art, sich zu unterhalten. Schön, aber dieses Ganze, was so wichtig ist, dass man sich wirklich sieht und auch die Mikromimik und so mitbekommt oder wie der andere riecht, das ist ein Vorteil.
Das möchtest du gerade nicht.
Das ist oh Gott, hast du schon lange Homeoffice?
Nein.
Das möchtest du gerade nicht. Es gab Kohl und ich habe 4 Wochen nicht geduscht. Okay.
Nee, es gab Lammertschuhen gestern und deswegen Zwiebel.
Verstehe. Okay, alles klar. Worüber reden wir heute?
Ich dachte, ich revanchiere mich mal bei dir für. Wir haben ja vor zwei, drei Folgen mal so ein 5 Fragen oder so an deine Freunde. Und da hattest du ja an mich gestellt, so, und jetzt dachte ich, revanchiere ich mich mal mit ein paar.
Stimmt, ja, die Fragen, die du deine beste Freundin mal stellen solltest. Oh, ich bin gespannt, wir gehen direkt rein.
Ja, ich muss immer erst mal kurz durchlesen und übersetzen, weil die sind natürlich auf Englisch. Was ist etwas, das sofort deine Stimmung ruiniert, obwohl es dafür keinen logischen Grund gibt?
Essgeräusche.
Ja.
Also sowas, aber du meinst wahrscheinlich
psychischen Störungen.
Keine psychischen Störungen. Ja, okay, warte, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also irgendwas, das sofort meine Stimmung ruiniert, obwohl es dafür keinen richtigen Grund gibt.
Ja, oder obwohl es so klein ist, dass man denkt, so, warum?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Oder beziehungsweise zumindest kurz erklären, ich habe ja Social Anxiety, also eine Soziophobie heißt es im Deutschen. Und ich muss, wenn ich an einen Ort komme, an dem ich noch nie war, mit Ausnahme von Bühne, das ist was anderes, aber im Privaten muss ich vorher ein paar Sachen wissen. Ich muss wissen, wo geht's hin? Ich muss wissen, wie ist die Situation vor Ort? Also wie cozy oder uncozy ist es? Mhm. Auf wie viele Menschen treffe ich wahrscheinlich, was für eine Art von Menschen sind das? Wie kann man da sitzen und kann man da gut sitzen? Gibt es ein Klo? Ist mit laufendem, mit zunehmendem Alter wichtig? Ja. So, also ich muss eine gute Vorbereitung haben. Wenn ich ins kalte Wasser geworfen werde, kann die Situation, in die ich geworfen werde, noch so schön sein. Es macht mir erstmal schlechte Laune. Weil diese schlechte Laune rührt aus einer Unsicherheit heraus. Weil ich weiß, also ich, um mich wohlzufühlen, brauche ich Planung. Und wenn ich diesen Raum zur Planung nicht habe, fühle ich mich unsicher. Und wenn ich mich unsicher fühle, macht mich das wütend. da kann ich nicht gut aus meiner Haut. Das kriege ich auch nur ganz schwer weggeatmet. Ich kann es kommunizieren. Ich kann sagen, boah, das ist gerade, ist mir zu spontan. Ich hasse ja auch Überraschungen. Überraschungen machen mich auch sauer. So, kann ich auch nicht leiden. Und komischerweise, wenn Pläne durchkreuzt werden, kann ich das sehr gut. Also wenn ich irgendwas geplant habe und dann ist es aber plötzlich ganz anders, also ich muss mich innerhalb von einer Minute auf eine komplett andere Situation einstellen, das kriege ich hin. Aber so unvorbereitetes, ach, wir gehen jetzt essen, wir wissen auch noch nicht so ganz wo, mal gucken, ach, ist ja, da sitzt am besten müssen wir da sehr lange hinlaufen.
Oh ja.
Dann gibt es da nur so halb wackelige Hochstühle. Übrigens, welcher Mensch sitzt gerne auf Barhockern? Was für Menschen sitzen gerne auf Barhocker? Dir kann mir doch keiner erzählen, völlig egal, wie du gebaut bist, dass auf dem Barhocker zu sitzen geil ist. Das ist immer ein bisschen zu hoch. Man sitzt immer in einer komischen Ratio von Sitzfläche zu Fuß irgendwo aufstellen. Die sind entweder zu hoch oder sie sind zu niedrig, also so, dass du halt mit den Beinchen in der Luft baumelst. Vollkommen würdeloseste Art zu sitzen, ist übrigens mit den Beinen zu baumeln, wenn du nicht gerade auf einer Schaukel sitzt. Und dann sitzen die immer, die Sitzflächen sind scheiße, du hast meistens keine Rückenlehne. Mhm. Und wenn die Rückenlehnen haben, sind die so halb hoch, auch so völlig bekackt irgendwie. Und dann sitzt du darauf immer scheiße. Ich weiß nicht, wer das geil findet. Und ich komme da ja auch nicht rauf. Ich komme da mit meinem dicken Arsch nicht rauf. Ich komme da mit meinem Hüftschaden nicht rauf. Und man hat das so häufig bei TV-Aufzeichnungen. Diese ganzen Quiz-Sachen und so, wo du da irgendwo sitzt, sind immer so Barhocker-ähnliche Möbelverbrechen. Und ich denke mir so, ich kann da nicht drauf sitzen. Ich will da auch nicht drauf sitzen, weil da sitzt du, ich sitze da drauf wie so ein Affe auf einem Schleifstein. Ich will das nicht. Gib mir einen richtigen Stuhl oder lass mich stehen, ist auch in Ordnung. Aber diese Möbel-Aids, nimm das weg da.
Ja, am besten, weiß ich am nicht. Besten diese Barhocker, die auch nur, die keine vier Beine haben, sondern nur einen und dann so eine Hartplastikschale in, als hätte sich da schon mal jemand reingesetzt, in Arschform. Nur, dass es
und,
niemals unsere Arschform ist.
Niemals. Und ganz wichtig auch, das Allerbeste an diesen, die nur ein Bein haben, ist, die sind immer am Fußboden festgeschraubt. Ja. Oh, ich krieg mittel. So, das macht mich wütend. Damit, jetzt irgendwie, das ruiniert meine Stimmung. Nee, wirklich. Wer, also erstmal, wenn du Möbelstücke festschraubst, stimmt mit dir was nicht. Wo sind wir hier, in der Anstalt oder was? Was sind denn die festgeschraubt? Was ist das denn? Ich klau dir schon das Teil nicht. Und dann kannst du es ja nicht verrücken. Jetzt bin ich aber, ich habe einen dicken Hintern, ich habe einen dicken Bauch, ich bin relativ groß. Ich möchte den Abstand zwischen Stuhl und Tisch selber bestimmen dürfen. Dankeschön. Und ich glaube, das ist nicht nur ein dicke Mädchenphänomen. Wenn du sehr schlank bist als Frau, möchtest du doch auch nicht, dass da ein halber Kilometer zwischen dir und der Tischfläche ist, nur weil du selber so schmal bist. Mhm. Oder was ist, wenn du kurze Ärmchen hast? Du hast kurze Ärmchen, ja, und kurze Beinchen. An dir, ja, ist alles kurz. So, du kommst da wahrscheinlich rauf mit Räuberleiter. Auch die Lunte ist auch sehr kurz. So, du kommst da wahrscheinlich rauf. Aber dann, weißt du, dann möchte man an seinen Teller. Das macht mich wütend.
Wir haben im Büro Stühle. Auch welche, die in der Mitte sind. Und die drehen sich dann auch noch. Die Sitzfläche dreht sich. Und super. Die Fuß, da ist auch nur eine Fußstange sozusagen, wo du drauf musst, dann dreht sich und dann sackt er nochmal ab.
Weil der hat so eine Federung, oder was?
Ja, der hat so eine Federung drin. Das heißt, wenn ich da erstmal musst du hoch, also ich habe ja nur kurze Beine, ne? Ich muss erstmal nach oben und dann aber diese Fußablage treffen, die halt auch nur an einer Seite ist, dann mich darauf hieven und dann sacke ich nochmal ab und muss dann aber versuchen, in die richtige Position zu kommen, ne? Ich hasse diese Stühle. Ich verstehe auch nicht, warum man das machen muss. Sie sind nicht bequem, sie sind viel zu klein und diese Absenkautomatik finde ich furchtbar. Jedes Mal erschrecke ich mich, modern, weil ich es vergesse.
Es ist modern wahrscheinlich. Ja. Ist irgendwie fancy. Genauso wie diese extrem niedrigen Sofas. Mhm. Weißt du, die so nur so 10 Zentimeter hohe Sofas, wo du immer drauf sitzt, als hättest du dir einen gekackt. Weil du entweder die Knie so nah anziehen musst, dass du da sitzt, als wenn du das erste Mal in deinem Leben sitzt. Oder du musst da irgendwie, keine Ahnung, aber immer siehst du ein bisschen aus, als hättest du dir gerade irgendwie eingewurstet. Und fühlst dich auch richtig unwohl. Du möchtest gleich wieder gehen. Vielleicht ist das auch der Sinn. Vielleicht hast du einfach deinen Besuch und möchtest, dass er sich möglichst schämt beim Sitzen.
Ja. Schämt und deswegen schnell geht. Ja, vielleicht. Nee, aber ich komme auch auf solche, also bei dir, dein Sofa ist ja schon für uns beide niedrig genug.
Das ist aber ein ganz normal hohes. Das ist nur so flauschig, ne?
Ja, genau, weil man da so schön einsinkt. Aber es gibt ja auch welche, die tatsächlich so niedrig sind. Und ich merke, ich bin alt und mein Körper wird das auch. Und der hat da keinen Bock mehr drauf.
Nee, das nächste Sofa wird auch einfach so einen halben Meter höher. Mhm. Ungefähr. Am besten noch so relativ hart. Und dann mit Aufstehhilfe, so eine amerikanische Aufstehhilfe. Ich möchte, dass mein Sofa mir mit so zwei großen eingebauten Händen mir an beide Arschbacken packt und mich dann so hochhieft. Vielen Dank auch dafür. Das bitteschön. So. Also das macht mich wütend. Wie ist es bei dir?
Ja.
Oder was ruiniert deine Stimmung?
Essen, das nicht schmeckt oder falsch ist. Das kann, also wenn ich mich sehr auf ein Essen gefreut habe und dann ist es irgendwie, oder jemand hat da einen Fehler gemacht beim, keine Ahnung, wenn der Lieferdienst jetzt statt das eine was anderes liefert oder was vergisst oder so. Und du denkst so, nee, das war genau das, was ich heute essen wollte. Deswegen habe ich dort bestellt. Warum? Das kann mir, vor allem auch wenn ich Hunger habe, so die Laune verderben, weil wenn du dich so auf etwas freust, und nun sind wir ja beide essgestört, aber bei mir ist ja auch Essen immer so mit, gutes Gefühl und so. Wenn man sich dann da so drauf freut, dann macht mir das richtig schlechte Laune, weil du kannst an dem Moment ja auch gar nichts ändern. Du musst dann damit leben und erwachsen sein und sagen, ja, na nun gut, dann esse ich halt das oder was anderes. Aber mein Sechsjähriges ist, ich sag so, nee, ich wollte jetzt das.
Ja. Frustrationsgrenze direkt über der Teppichgrenze.
Ja, genau.
Also die Frustrationsgrenze ganz, ganz weit unten, was Essen angeht. Und auch absolut keine Flexibilität. Bin ich auch komplett bei dir. Wenn ich will das Essen gut, also generell, Essen muss geil sein, weil sonst ist es einfach nur Kalorienverschwendung. Mhm. Gar keinen Bock drauf. Und wirklich, wenn man sich auf etwas freut und dann kommt, du willst richtig geile Kartoffelspalten und dann kommen labbrige Süßkartoffelfries. Mhm. Ekelhaft sowieso. Süßkartoffeln, Süßkartoffelpommes raus aus Deutschland übrigens. Finde ich ja ekelhaft. Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß, beziehe ich hart Position. Trotzdem, widerlich. Nimm die Süßkartoffel aus meinem Essen. Entweder Süß oder Kartoffel, aber keine Süßkartoffeln. Was das angeht, bin ich Deutscher, ist Deutsch, ey. Kann ich nicht leiden. Widerlich. Und dann sind die auch noch orange. Das ist doch gar keine Farbe für Essen. Also, habe ich eine sehr starke Meinung zu, wie wir merken. Ja. Und du magst natürlich Süßkartoffeln, weil sie sind natürlich süß. Und außerdem, wenn ich irgendwas scheiße finde, magst du es sowieso umso lieber.
Ja, es ist klar. Es ist doch, wir kennen uns doch.
Klar. Nee, ich weiß auch nicht. Es ist so ein bisschen, das wohnt in der gleichen Straße, wie du erwartest das eine und bekommst das andere. Und dein Gehirn ist mal ganz kurz so eine Mischung aus sehr traurig, sehr wütend und sehr verwirrt. Lieblingsbeispiel. Du denkst, du nimmst einen Becher Kaffee und es ist Cola oder umgekehrt. Mm, mm. Weißt du, wenn du so, oder du beißt in was, wo du denkst, oh, das ist jetzt bestimmt süß und dann ist es aber scharf und bitter. Mm-hmm. Dann denkst du, was? Moment. Das ist so, das wohnt in der gleichen Straße. Das kann einen auch ziemlich aus der Bahn werfen.
Ja, ja. gut, machen wir weiter. Mm. Was ist das Dramatischste, was du gemacht hast über eine kleine Inconvenience, also eine
Unannehmlichkeit?
Unannehmlichkeit, ja. Also was ist das Dramatischste, was du wegen einer kleinen Unannehmlichkeit gemacht hast?
Ich habe mich scheiden lassen.
So klein war der aber nicht.
Nee, so klein war die. Boah. Keine Ahnung, fang du mal an, weil du bist ein bisschen besser darauf vorbereitet. Ich überlege mal noch derzeit.
Ich hätte jetzt tatsächlich, also das war nicht so kleine, aber ich habe gekündigt. Das
ist aber keine kleine Inconvenience gewesen.
Ja, aber es war trotzdem, also ja.
Von welcher Kündigung sprechen wir denn? Ah, okay. Nein, da kann ich sagen, das ist keine kleine Inconvenience. Also, aber ja. Ich glaube bei mir, schwere Frage, weil ich jetzt gerade mein ganzes Leben einmal kurz durchforsten muss. Ja. Ich hätte mal fast. Da musste ich letztens gerade wieder dran denken, weil ich es heute noch genauso machen würde. Ich hätte mal fast aufgrund dessen, dass mich jemand in eine sehr unangenehme Situation gebracht hat, also eine Verlegenheit gebracht hat, die Freundschaft gekündigt. Und das klingt jetzt so nach, ja mein Gott, aber ich meine, du und ich bringen uns ständig in Verlegenheit. Das ist ganz normal am Montag, weil wir da Spaß dran haben. Das ist noch lange kein Grund, eine Beziehung irgendwie, ja, eine Freundschaft zu kündigen. In dem Fall, ich war Jugendliche, ich muss so 16, 17 gewesen sein. Ich saß, wir wollten auf den Kiez, das ist die Story, wir wollten auf den Kiez. Ich war noch mal Pipi machen, bin am Pipi machen. Beim Pipi machen bin ich am Pupsen, passiert manchmal. Und derjenige, mit dem ich los wollte, zwei Typen, stehen vor der Tür. Einer reißt die Tür auf und brüllt rein und kommentiert das, weil er direkt davor stand und das hörte. Ich kann deinem Gesichtsausdruck schon entnehmen, wie du das findest. ja, ich auch. Der fand das witzig, so, weil haha, pubertierende Jungs und irgendwie pupsende Mädchen, und fand das irgendwie so völlig, für den war das jetzt auch gar nicht so schlimm. Für mich war es durch. Also das war, wo ich dachte so, also du hast gerade 32.000 Grenzen überschritten.
Konnte man die Tür nicht abschließen?
Nee, das war im alten Badezimmer meiner Eltern. Du musst keine Tür. Ich schließe doch hier auch meine Badezimmertür nicht ab, wenn ich aufs Klo gehe. Das war ja ein Privatraum.
Ja, okay, ja.
So, und die standen einfach nur, die haben auf mich gewartet und ich war noch mal irgendwie kurz aufs Klo und reißt die Tür und brüllt so rein, wie witzig er das findet. Und damals, also man merkt, ich kenne diese Geschichte noch, Das heißt, sie ist immer noch präsent in meinem Kopf, weil ich so schockiert war von dieser Grenzüberschreitung und so schockiert war von diesem. Also ich gehe alleine aufs Klo übrigens. Ich bin ein Mensch, der nicht mit 12 anderen Menschen aufs Klo geht. Ich habe auch keine Kinder, die irgendwie ständig mit ins Bad rennen. Ich sage jetzt auch einfach mal, würden meine Kinder auch nicht? Also, weil würde ich den einfach nicht erlauben, ist mir egal, ob es dann rumbrüllt, dann brüllt es halt da vor der Tür. Vielleicht habe ich deswegen auch keine Kinder. Ne? Kann ja sein, dass das nicht. So, ja. Aber meine Katze nervt teilweise schon rum und lasse ich auch vor der Tür stehen. Und ich, damals war es mir hauptsächlich peinlich, das weiß ich noch. Es war mir unglaublich peinlich, weil ich halt scheinbar laut genug gepupst habe. Und das war damals noch ganz schlimm. Das war mir unendlich peinlich. Heute denke ich so, also wenn ich auf Klo gehe und mache auf Klo Geräusche und du hörst zu, dann sitzt du zu nah. Scheint dein Problem zu sein, nicht meins. Und damals aber, es war mir Hochnot peinlich. Und dann sind wir losgegangen. Und dann hat er mich auch noch 13 Mal drauf angesprochen, so gefühlt. In den ersten 300 Metern habe ich mich umgedreht und bin nach Hause gegangen. Also kommentarlos. Ich habe mich kommentarlos auf den Absatz umgedreht und bin gegangen. Bin zurück nach Hause gegangen und habe gedacht, das wird mir nicht nochmal passieren. Und heute, als erwachsene Frau, ich erinnere mich noch daran, wie sich das angefühlt hat, sich so krass zu schämen. Und denke heute, ich glaube, dass, also aus heutiger Sicht ist das vor allen Dingen diese Grenzüberschreitung, weil du sitzt mit runtergelassener Hose beim Pipi machen. Jeder hat das, glaube ich, schon mal gehabt, dass aus Versehen jemand reinkommt. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, kennt das jeder. Einer ist im Bad, der andere platzt rein, sagt, oh, sorry, und macht die Tür wieder zu. Das ist aber nicht so eine Situation, so, oh, sorry, und macht die Tür wieder zu, sondern das ist ein absichtlich aufgerissen, um mich dann so anzubringen. Ich war auch richtig schockiert. Ich war richtig schockiert. Also, to the core, weißt du? Ich weiß noch, dass ich mich in Grund und Boden geschämt habe für mich, und aber auch für diese ganze Situation, dann dass du auch darauf rumgeritten ist. Der andere Kumpel, der dabei war, hat auch gesagt, so, Alter, du musst damit aufhören, ey, das ist viel zu drüber gerade so zu ihm. Und danach habe ich tatsächlich auch noch aus ein paar anderen Faktoren, ich habe diese Freundschaft beendet. Und zusammengefasst könnte man sagen, ich habe zu laut gepupst und deswegen eine Freundschaft beendet. So könnte man die Story erzählen, so ist sie natürlich nicht ganz. Aber ich glaube, das war so eine der dramatischen Konsequenzen aus einer eigentlich kleinen Sache, wobei ich heute mit über 40 sage, klein war die gar nicht. Würde das heute irgendjemand machen, würde ich dem erst verbal die Fresse polieren und dann würde ich dich auch aus meinem Leben rauscutten, weil du hast ja 20 Grenzen gerade überschritten. Das war ja auch überhaupt nicht witzig oder so, ne? Es war einfach nur, ja. Also ja. Ich glaube, dass das wäre eine der vielen, vielen Momente, wo ich etwas das Outcome der ganzen Sache deutlich dramatischer war, als die Situation es vielleicht hätte vermuten lassen.
Aber so. Ehrlich gesagt finde ich das völlig, völlig legitim. Also wenn ich...
Ja, oder?
Also da kommen so viele Sachen, auch alleine, dass er die Tür aufgerissen hat. Was erlaubt ja, man total. Sich bitte, die Tür aufzureißen zum... Vor allem, weil er ja wusste, dass du auf dem Klo warst, so, ne? Also, wenn du jetzt aus Versehen, ne, nicht gemerkt hast, dass es besetzt ist, okay, aber das, nee. An sich danach so weiter drüber lustig, nee, ich finde, das war vollkommen legitim. Also.
Finde ich auch. Er meinte hinterher, irgendwie hat mich dann mehrfach versucht, auch noch zu sprechen. Ich war dann übrigens nicht mehr zu sprechen. Also ich bin dann ja auch, wir gingen zusammen zur Schule noch, ne? Ich war trotzdem nicht mehr für ihn zu sprechen. Wir waren richtig dicke Freunde. Also wirklich, wir waren richtig, richtig dolle befreundet. Aber meine Privatsphäre, nicht nur mein Privatleben, sondern meine Privatsphäre war mir schon damals unendlich wichtig, zumal ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem ich sowas wie Privatsphäre nicht hatte. Ich bin in so einem Konstrukt aufgewachsen, wo ich quasi als Kind eine Art Einrichtungsgegenstand war. Also ich war der Besitz meiner Eltern. Und aus der Sicht meiner Eltern war ich der Besitz meiner Eltern. Ich war nicht ein eigenständiges Individuum mit eigenen Bedürfnissen. Nicht so richtig. Es war völlig in Ordnung, meine Privatsphäre zu verletzen. Das war völlig normal. Es war zu Hause normal. Ich hatte auch keine richtige Tür, sondern nur so eine Schiebetür. Jeder kam rein und raus, wie er wollte. Und wenn ich was dazu gesagt habe, wurde sich darüber beschwert, weil dieses gute alte naja, das ist immer noch mein Haus, ne? Ich zahle hier Miete, du wohnst hier nur quasi. So, jetzt hat mein, jetzt haben sie nie, haben, waren sie immer sehr stolz drauf, sie haben nie gesagt, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Wo ich denke so, stimmt, aber ihr habt so gehandelt. Mhm. So, das heißt, ich hatte keine Privat-, meine Tagebücher wurden gelesen. Weißt du, es gab keine richtige Privatsphäre. Und das war mir damals schon so, das war mir so wichtig, dass, dass es, also dass sobald du das absichtlich verletzt, habe ich das auch so extrem als Affront verstanden. Tue ich bis heute. Tue ich bis heute. Es ist auch so ein Punkt bei, zum Beispiel bei, bei im, jetzt im Privatleben mit der Beziehung, die ich führe. Ich habe die, ich hab die Einwahldaten zu seinem Handy, er hat die Einwahldaten zu meinem Handy. Einwahldaten, also das Passwort. keiner geht an das Handy des anderen. Mhm. Würde mir im Traum nicht einfallen, das zu machen. Weil erstens habe ich keinen Grund und wenn ich einen Grund habe, ist die Beziehung sowieso schon im Arsch. Also, weil wenn du einen Grund hast, anzufangen, deinen Freund zu kontrollieren oder deine Freundin zu kontrollieren, oder wenn du glaubst, dann hast du einen Grund, du hast einen Grund, dann hast du nur eine einzige Aufgabe, mit deinem Partner zu sprechen. Denn wenn du anfängst, seine Privatsphäre zu verletzen, gibt es dafür entweder einen Grund und die Beziehung ist vorbei, oder du verletzt grundlos die Privatsphäre, Beziehung auch vorbei, meiner Meinung nach. Mhm. So, also das ist mir, weißt du, das war mir damals schon so wichtig, ist mir heute noch so wichtig. Und das war, auch wenn ich das damals mit 16 oder was natürlich nicht geschnallt habe so richtig, aber das, das war, das hat das Fass so zum Überlaufen gebracht, dass der heulend vor der Tür meiner Eltern stand und ich gesagt habe, ich will ihn nicht sehen. Ist mir egal, ich werde nie wieder mit dir reden. Übrigens, bis zum heutigen Tag nicht.
Ja, echt?
Ja. Ja.
Dann. Aber meine ich. Kann, also. Ich kann nicht verstehen. Kann ich verstehen. Tür ist zu und das ist ja sowieso, wenn, wenn Vertrauen, und das finde die Situation ist durchaus auch, gehört mit zu Vertrauensverhältnis dazu. Wenn Vertrauen einmal weg ist, dann ist es weg. Das ist ja auch für mich so, ne? Dass ich sage, wenn ich jemandem nicht mehr vertraue, dann ist das unglaublich schwer, das wieder zurückzubekommen. Und wenn überhaupt möglich. Und von daher, mach mal nicht. Ne? Also vor allem nicht absichtlich.
Nee, ich glaube, das ist ja auch die, die Krux an dieser ganzen, in Beziehung mit so ganzen Fremdgehen und so ein Scheiß. Das, das, was du verlierst, ist ja nicht, ich glaube, den meisten Menschen, mir zumindest, ist es so, ich bin schon, ich habe schon in Beziehungen gelebt, wo jemand fremdgegangen ist. Und die Beziehung war danach sofort vorbei. Und es ist auch immer, ich gehe auch in eine Beziehung, von vornherein eines der ersten Sachen, die ich klarstelle, ist, ich, du, wie du es handhabst, mir, wie alle anderen es handhaben, ist mir völlig egal. Ich lebe eine rein monogame Beziehung oder ich bin nicht Teil dieser Beziehung. Mhm. So. Und mir ist auch scheißegal, was deine Gründe sind. Interessiert mich nicht. Komm zu mir und sprich mit mir. Solltest du das nicht tun, solltest du einfach fremdgehen, weil dir fehlt irgendwas und so weiter. Das ist alles, du kannst 5 Millionen Gründe haben, aber du musst mit mir reden vorher. Und dann können wir gucken, ob wir einen Weg finden. Aber einfach nur fremdficken, ist nämlich das, nicht das Problem, dass du hast da was mit einer anderen oder mit einem anderen gehabt. Das ist mir völlig egal. Darum geht's nicht. Es geht um den Vertrauensbruch. Es geht darum, dass ich dir ab diesem Moment nie wieder vertrauen kann. Auch in, und das zieht sich ja durch alle Bereiche. Ich vertraue dir dann ja auch in wirklich wichtigen Lebensentscheidungen nicht mehr. Du bist nicht mehr der Mensch, dem ich blind alles anvertraue. Dir zum Beispiel vertraue ich ja, dir vertraue ich ja alles an. Also wenn ich könnte ja, keine Ahnung, die größten Geheimnisse haben, die, weiß ich nicht, mich in den Knast bringen oder meine Karriere beenden oder du würdest es wissen. Dir würde ich, ne, so, das ist irgendwie, dir würde ich auch sagen, tut mir leid, wenn wir jemals nicht mehr befreundet sind, dann muss ich dich im Garten verscharren, du weißt zu viel. So. Aber,
Aber ich glaube, selbst da, hätte ich genug Vertrauen in dich, egal wie es auseinanderging, dass ich glaube, dass meine Geheimnisse und mein, diese persönlichen Sachen sicher wären, dass du auch danach nicht meine Sachen ausplaudern würdest.
So. Ja, kannst du auch sein, weil ich finde, das ist, selbst wenn wir im, wir könnten im größten Krach auseinandergehen und nie wieder miteinander sprechen, trotzdem, in dem Moment, wo du mir Sachen anvertraut hast, hast du es mir ja in einem Vertrauensverhältnis anvertraut. Mhm. Und das, also da habe ich auch zu viel Respekt vor mir, vor dieser Freundschaft, vor dir, selbst wenn das hinterher weg sein sollte, aber in dem Moment, wo das so war, da herrscht ja diese Beziehung. Das heißt, auch dieses Vertrauen würde ich auch im Nachgang nicht brechen, weil ich finde, es ist das allerletzte, Es ist wirklich das allerletzte, dass gerade in Freundschaften, aber auch in amorösen Beziehungen, wenn eine Beziehung endet und du fängst dann an, wirklich intime Details deines Partners oder deines Freundes, besten Freundes, wie auch immer, plötzlich mit anderen Leuten zu teilen. Mhm. Das ist so ein Nachtreten, was es erstens nicht braucht. Da denke ich so, wie klein bist du? Wie klein bist du emotional und im Geiste, dass du nachtreten musst, du arme Wurst? Und dann auch, das macht ja auch so viel kaputt dann noch. Nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch in einem Menschen. Weil wenn ich jetzt, angenommen, du und ich reden ab morgen nicht mehr miteinander und ich erzähle jetzt der Welt oder wer auch immer zuhört, keine Ahnung was von dir, das wird ja auch was, oder umgekehrt mit mir, wenn du es machen würdest, das macht ja auch was mit einem. Das heißt, ich würde ja nie wieder in eine Freundschaft gehen und sagen, ja, da traue ich drauf, dass es auf jeden Fall hier gut angeht. Ich würde ja immer überlegen, vielleicht sage ich es lieber nicht, weil für den Fall, dass es in 10 Jahren mal vorbei ist. Und ich finde, das ist dann auch so ein Nachtreten in die Vergangenheit. Weißt du, was ich meine? Ja, also das entwertet die gemeinsame Zeit so. Und das würde ich nicht machen. Dafür habe ich auch zu viel Respekt vor mir selber und vor meiner eigenen Integrität, dass ich denke so, nee, dann meine ich. Ja. Dann nehme ich mit ins Grab. Ja. Vielleicht erinnere ich dich einmal im Jahr nochmal dran. Ja, immer so. Dinge, die ich übrigens über dich weiß. Ja. Hier eine Liste.
Nur um sicher zu gehen, dass wir uns verstehen. Also verstehen, dass wir Schweigen halten über alles. Ne?
Kleiner Reminder, ich weiß, wo du wohnst.
Willst du noch eine Frage haben?
Ja, sicher. Wenn du noch hast, raus damit.
Was ist etwas, worauf du stolz bist, aber niemals die Gelegenheit hast, darüber zu sprechen, so richtig? Also was du nie so richtig thematisierst?
Oh.
Das ist schwierig.
Boah, ne? Schwere Frage.
Ich habe lange drüber nachgedacht und nicht so richtig was gefunden. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich nicht stolz auf Dinge bin, die ich tue, oder ob ich einfach nichts erreicht habe bisher. Was auch okay ist.
Das muss nicht sein.
Nee, aber so, wo ich sagst, darüber würde ich gerne. Ich habe tatsächlich nichts gefunden, so richtig, weil alles, wo ich denke, naja, aber da bin ich ja nicht richtig stolz drauf, so. Also, ich könnte jetzt ich habe mein Leben bis hierhin bestritten, aber das ist ja nichts, worüber man dann irgendwie so groß mit angibt. Verstehst du?
Ich glaube, ich hätte was, wo ich aber nicht mit angeben würde, das ich aber sehr, sehr lustig finde. Und stolz bin ich darauf nicht. Ich habe aber das Gleiche, ich bin auf die wenigsten Dinge in meinem Leben wirklich stolz. Ja. Weißt du, das ist auch so, habe ich nicht. Aber das ist ein Skill, den kennst du auch. Den mag ich, weil ich den unterhaltsam finde. Ich kann ohne jemanden großartig bis, also wenn ich jemanden ganz frisch kennenlerne oder du zeigst mir 3 Fotos, kann ich dir sagen, ob derjenige einen an der Waffel hat oder nicht.
Ja.
Und ich liege in 100% der Fällen bisher recht. No. Ich liege richtig. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist so ein, also sehr empathische Menschen, ich bin ja hyper aware, und sehr empathische Menschen sind ja im Regelfall, es wird immer so positiv konnotiert, aber du bist es ja meistens wegen negativer Erfahrungen deiner Vergangenheit. Also in meinem Fall ist ja, dass ich so gut darin bin, Menschen zu lesen, ist ja bei mir so ein Trauma, also so eine Traumareaktion, weil du immer gucken musst, dass du niemanden verärgerst und so weiter und so fort. Da kommt das bei mir her. Aber es ist tatsächlich so, dass ich also sehr früh erkenne, ob jemand einen Schaden hat, so im Sinne von, das wird noch unangenehm werden. Und da meine ich jetzt nicht irgendeine Form von psychischer Erkrankung, sondern ich meine derjenige, Vorsicht, so. Was mich übrigens nicht davor bewahrt, in komische Beziehungen zu gehen. Ich möchte es mal sagen, bevor der Erste sagt, wie kann es dann sein, dass du in toxische Beziehungen gehst. Entschuldige bitte, Kinders, ich kann das erkennen und ignorieren. So,
das Feld voller roter Flaggen, da laufen wir winkend dran vorbei.
Ja, richtig. Und ich kann dir sehr, sehr schnell sagen, ob mich und oder dich jemand mag oder nicht. Auch wenn, egal wie derjenige sich verhält, ich kann das sehr gut lesen. Ich weiß, ob du mich magst oder nicht oder ob du mich körperlich irgendwie blöd findest oder so. Ich sehe das sofort. Und ich bin sehr gut darin, aber das ist ein Beobachtungs-, ich bin sehr, und das lebt alles in dem gleichen Haus übrigens, deswegen packe ich das so zusammen. Ich bin sehr gut darin, zu sehen, ob in einer Situation etwas nicht stimmt. Also ich hatte vor kurzem, ich versuche mal es zu erklären, ich hatte vor kurzem einen Termin, wo in dem Termin noch jemand mit teilgenommen hat, der vorher nicht angekündigt war. Und das war erstmal okay. Und der wurde aber angekündigt als, ja, ja, der sitzt hier nur und hört zu. Und es war nach ungefähr einer Minute klar, dass der da nicht nur sitzt und zuhört, sondern dass irgendjemand in der Runde, mit dem ich nichts zu tun hatte, hat scheinbar Scheiße gebaut und der wird jetzt überwacht. So, also nicht, das ist jetzt nicht überwacht vom Staat, sondern das ist so arbeitstechnisch. Ja, da wurde so eine Instanz, vorgesetzt, wo ich dachte, nee, du bist nicht der random Dude, der hier auch mal so praktikummäßig zuhört, sondern du hast eigentlich mehr zu sagen und das war vollkommen klar. Wir haben alle das Spielchen trotzdem mitgespielt. Mhm. So. Darin bin ich sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt noch gut darin werde, daraus auch Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, nee, bei dir wehen einfach so viele rote Flaggen, Alter. Aber ja, ich glaube, darin bin ich auch besser geworden mit den Jahren. Also stolz bin ich darauf nicht, aber ich kann das sehr gut. Und das manchmal ist das sehr witzig, weil das so weil ich von vornherein dann sag so, ja, nee, der ist scheiße. Also das ist manchmal komisch für Menschen, weil ich sage, ja, mag ja sein, aber wart mal ab, weil das klingt nicht so, als wenn das geil wäre und das super nervig ist, das weiß ich auch, wenn man gerade sich da reinfallen lassen will in so ein Gefühl, also jetzt nicht so amoröses, sondern man denkt so, nee, finde ich aber geil, es wird ein richtig guter Arbeitgeber, es ist ein total toller Chef, es ist ein richtig geiler Typ. Been there, done that. Yeah. So, das ist richtig toll, das ist alles so richtig, richtig gut und ich dann derjenige bin, der sagt, weiß ich nicht.
Ja. Weiß ich nicht. Aber ich habe das auch in der Vergangenheit gemacht, dass ich dir Bilder von Kollegen oder Leuten so gezeigt, die ich kenne und gesagt habe, hier, anhand dieses Bildes, sag mal. Und das war ja immer zutreffend und ich finde das so toll, weil es so, das ist ein richtig guter Skill. Also klar, es ist irgendwie ein Survival-Skill, aber wenn man immer merkt, ob jemand, ne, wie die Essenz einer Person sofort sieht, ich finde das super. Da solltest du stolzer drauf
ja.
sein.
Nee, weiß ich nicht. Also ich vertraue meinem Gefühl da ja gar nicht so richtig. Das ist ja das Lustige. Mhm. Also ich sage dir, wie es ist, du sagst, ja, stimmt in 100% der Fälle zu. So. Ich so, ja, gut, dachte ich mir. Aber vertraue mir da selber nicht genug, um dann die richtige Konsequenz daraus zu ziehen. Mhm. Also wäre das so, wäre ich ja in einige Beziehungen in meinem Leben gar nicht gestolpert.
Ja.
So.
Ja.
Weil ich weiß zum Beispiel noch, dass bei dieser Ex-Bastard, über den ich auch, ne, diese toxische Beziehung da, wo ich auch das Buch drüber geschrieben habe. Übrigens, Unkaputtbar heißt das, ist ein sehr gutes Buch, könnt ihr mal lesen.
Ist auch ein Bestseller.
Ist ja wie alle Bücher ein Bestseller. Also, vielleicht bin ich darauf ein bisschen stolz. Und da weiß ich noch, dass ganz, ganz früh am Anfang, also wirklich ganz früh, so in den ersten 2-3 Wochen, da gab es so eine Szene, da stehen Marco und ich, weiß nicht mehr, wo wir waren, es war in irgendeinem Einkaufszentrum oder was, wir stehen auf einer Rolltreppe. Und Marc sagt zu mir, ich finde den komisch. Und ich drehe mich um und sage zu ihm, irgendwas an seiner Geschichte stimmt vorne und hinten nicht. Und ich konnte ihm sogar auseinandernehmen, was da nicht stimmt, was ich ihm nicht glaube, warum ich das nicht tue. Und dass ganz, ganz viele, also es wirklich, da ging so ein roter Flaggenpark vor meiner Nase auf, wie so ein Wald voller Flaggen. Ja, hat mich nicht davon abgehalten, weil ich wollte den natürlich toll finden und so. Mhm. Auch Sachen, die mir heute nicht mehr passieren. Du bist entweder toll, du bist es nicht, aber ich investiere keine Zeit mehr darin, zu versuchen, dich auf den Podest zu stellen, weil du bist entweder geil oder du bist es nicht. Aber ich werde nicht mehr der Part sein, der dich quasi da so hochhebt. Das wäre, wenn ich das besser gemacht hätte, ne? Das wäre gut gewesen. Aber gesehen habe ich sofort.
Ja.
Und wie ich mich retrospektiv mir in den Arsch beißen möchte, also Gegenwarts-Nicole möchte Vergangenheits-Nicole so gerne ohrfeigen, weil sie sagt so, du wusstest es, wenn du es auch nicht richtig wusstest, aber du hast es irgendwie gesehen und hättest du dir mehr vertraut, dann wäre das so weit nicht gekommen. Mhm. Aber dann sind wir ganz schnell wieder bei Selbstvertrauen und Selbstwert und das ist auch ein Thema.
Anderes Thema, aber ja, es kommt immer wieder darauf zurück, ne?
Ja, da, also vielleicht zu dem Thema, vielleicht ist das so ein merkwürdiger Skill.
Mhm.
Ja.
Aber vielleicht passt das ganz gut an die nächste Frage. Was ist deine lustigste Red Flag?
Ja, eigentlich auch.
Eigentlich auch das.
Eigentlich auch das. Also, nee, meine lustigste Red Flag, zumindest du findest sie enorm unterhaltsam und ich finde es auch. Wenn ich dich nicht mag, beleidige ich dich durch. Dich, deine Mutter, deine ganze Generation und du wirst dich dafür hinterher noch bedanken. Und weil ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin witzig im Beleidigen.
Ja, das stimmt.
Und es ist immer so, dass wenn ich jemanden scheiße finde, dass ich daraus, also nein, das klingt jetzt so, als wenn ich ein Wichser wäre. Manchmal bin ich das vielleicht, aber so ist es gar nicht gemeint. Sondern wenn ich dich kacke finde, weil du mich komisch behandelst, wirst du das merken. Ich schlucke das nicht einfach runter. Ich lasse mich von dir nicht schlecht behandeln. Kommst du mir dumm, komme ich dir dumm zurück. Aber das führt selten zum Streit, sondern meistens führt es dazu, dass Leute sagen, wie unglaublich witzig sie es finden, dass ich sie roaste. Und dass es ja total sympathisch wäre und keine Ahnung was. Und dann gehe ich und die finden mich total nett und ich denke so, was für ein Arschloch, Alter. und richtig unterhaltsam findest du das dann immer.
Ja, das finde ich super, weil das, ich das.
Es ist aber eine ganz, ganz böse Red Flag.
Ja, also. ja, aber es ist von außen lustig zu beobachten. Und man muss dazu sagen, du wirst nie gemein dabei. Also nicht so. Derjenige hat nie das Gefühl, dass du ihn richtig böse zur Schau stellst oder so, sondern sie finden es lustig.
Ich will halt nicht verletzt sein.
Ja, genau.
So, das habe ich schon. Also verletzen will ich halt nicht, aber doch, ich bin gut im Beleidigen. Das, das muss man leider sagen. Und ich halte das auch richtig lange durch, weil ich habe diese Sperre, also ich habe keine Lächelsperre, so ich halte es auch Menschen aus, Menschen anzugucken, auch wenn sie gemein zu mir sind, ich halte das aus, auch da zu stehen und mir das dann anzuhören und die anzugucken und auch zu konfrontieren, auch wenn das dann für alle unangenehm ist. Ich halte es auch aus, ein Arschloch zu sein, wenn ich es unterhaltsam finde, eins zu sein. Bestes Beispiel, Weihnachten bei meinen Eltern. Es tut mir nicht wirklich leid, das ist ja das Problem. Also ich versuche mal kurz die Situation zu erklären. Die haben so aus Holz was zusammengebaut, das ist dann so ein kleines Karussell oder so ein Auto und so. Und das wird alles nur zusammengesteckt, nicht geklebt, nicht genagelt, nichts. Und sie stellen das hin und sagen, guck mal, war auch echt hübsch, war so ein kleines Riesenrad. Und sagen, guck mal, das wird nur zusammengesteckt. Und ich sagte, ist das nicht geklebt? Und die sagten, nee, das ist ohne Klebe, das wird nur so zusammengesteckt. Ich so, ach, das hält? Ja. Ich so, ohne Klebe? Ja, genau. Das wird irgendwie nur zusammengesteckt, so. Ich so, ach so, und dann steckt man das nur zusammen? Ja, genau. Und das wird gar nicht geklebt, also auch nicht irgendwo? Nee. Okay, und wie hält das dann? Ja, das steckt sich zusammen. Das habe ich ungefähr eine halbe Stunde gemacht. Und du und meine kleine Schwester und alle waren schon so Alter. So, es war eine, weil ich lächle dann, ich grinse auch nicht.
Ja,
ich
stelle
mich einfach unfassbar dumm und bin so, ach so, aber da wird das schon dann auch festgenagelt, weil sonst hält das nicht. Nee, das ist zusammengesteckt. Und ich merke dann, dass Menschen dann irgendwann sauer werden, ne? Weil die auch so, sag mal, bist du dumm? Und ich denke, nein, ich habe nur gerade sehr viel Spaß dabei, dir Zeit zu rauben.
Aber auch
definitiv eine Red Flag.
Ja, aber dein Vater hat auch nicht aufgehört zu antworten. Das fand ich ja auch so geil. Ne? Der ist da auch mit drauf eingegangen. Hat immer wieder gesagt, nee, das ist nur zusammengesteckt. Das war super.
Er kann nicht. Das ist nämlich das. Ich weiß ja, dass er das nicht kann. Er will das dann erklären. Er will, dass ich das verstehe. Und ich will es einfach nicht verstehen. Und so befinden wir uns in dieser Spirale. Und es geht so lange, bis einer weint, ne? Ja, ach, irgendwie. Ja, das ist, aber ich achte sehr darauf, und das immerhin zu meiner Ehrrettung bei roten Flaggen, ich achte sehr darauf, dass ich niemanden absichtlich verletze.
Mm.
Also das ist mir schon wichtig. Und ich kann dich noch so scheiße finden, wenn du einen Typen anschleppen würdest, der dir wirklich, wirklich wichtig wäre, und ich finde den unfassbar kacke, würdest du das wissen? Ich würde es dich wissen lassen. Ich würde dich auch wissen lassen, warum ich ihn scheiße finde und dass ich glaube, dass der dir nicht gut tut. Und ich hätte ab dem Moment hätte ich immer ein drittes Auge offen, was den Kerl angeht. Der würde keinen Millimeter durch dein Leben gehen, ohne dass ich das argwöhnisch mir angucken würde und darauf warten würde, dass der weg ist. Aber ich würde weder die Beziehung stören, noch würde ich ihm die ganze Zeit sagen, dass ich ihn unfassbar scheiße finde. Mm. Ich würde es auch dir nicht ständig sagen, weil das, also es würde am Anfang wahrscheinlich ein bisschen hakeln dann bei dir und mir, wie es einfach auch, weil es aber auch so sein muss. Ich habe dir auch gesagt, wenn ich mal jemals wieder einen Typen anschleppe, dann musst du da ganz genau drauf gucken. Und das hast du ja auch getan, so, ne? Also ist ja auch vollkommen legitim und das würde ich umgekehrt auch machen. Ich würde aber weder dich sowieso schon mal nicht, aber auch ihn jetzt nicht verletzen oder wie scheiße behandeln, nur weil ich jetzt erstmal ein schlechtes Gefühl habe. Das nicht. Also ist nicht so, dass mein ich, irgendwas ist hier nicht koscher, wichtiger ist als dein Beziehungsgefühl, weil am Ende des Tages muss man solche Erfahrungen auch immer für sich selber rausfinden. So. Also das, so weit geht's nicht. Ich verletze nicht und ich hoffe ich und ich bin zumindest nicht absichtlich so ein Arschloch, dass es jemanden kränkt. Aber ich bin gern ein Arschloch.
Ja, ja.
Weil es so witzig ist, weil ich es auch selber so unterhaltsam finde. Ja,
das ist es ja auch. Es ist, also wenn dieser Modus an ist, dann ist es einfach, oh, ich liebe da zuzugucken. Das ist ein geheimes Hobby von mir.
Ganz, ganz komischer Fetisch auch.
Ja, ich weiß, aber hey. Aber das ist eine gute Überleitung. Was ist etwas, bei dem wir beide so tun, als wäre es völlig normal über uns, also an uns, oder?
Oh, wo fange ich an? Also, du isst prinzipiell Dinge, die du isst, eigentlich am liebsten aus dem Eimer. Finden wir beide völlig normal. Also jetzt nicht so ein Wischmopp-Eimer, sondern so aus so einem großen Schall, finden wir normal. Keiner von uns kann länger als 10 Minuten das Wasser halten und wir pinkeln regelmäßig auf uns ein. Klingt jetzt auch ein bisschen dramatisch, als es ist, halten wir aber völlig normal. Es ist, ich weiß noch, als wir in Urlaub gefahren sind, Dänemark, und wir wussten, dass das Schlafzimmer, meins ist unten, Erdgeschoss, und deins ist oben. Und oben gibt's kein Klo. Und es war für uns beide absolut einer der ersten Moves, Feuchttücher einzupacken, weil wir wissen, dann müssen wir die Treppe putzen.
Ja.
Weißt du, ne? So, völlig so, ja, ist ja klar. Und irgendwie, der Weg von meinem Zimmer zum Bad war super weit. Wir so, mal gucken, wie oft wir die Küche wischen müssen. Das weiß ich noch. Das ist überhaupt nicht normal. Wir handhaben es einfach völlig normal. Generell ist, glaube ich, eine Stärke unserer Freundschaft, die Schwächen des anderen zu hypen. Und das halten wir für normal. Also alles, was wir nicht gut können.
Auch.
Das auch. Ja, das stimmt. Und alles, was wir nicht gut können, ist bei uns nicht so ein, muss man mal gucken, dass man es anders macht, vielleicht keine Ahnung, was nicht schambehaftet, sondern alles, was wir nicht gut können, wird gnadenlos auf den Tisch gepackt und dann kommt da Glitzer drauf, bis der Arsch brennt. Also dann, das wird einfach hier bei uns ein banales Beispiel, ich bin die Chaos-Queen, was Sortieren angeht, du kannst das richtig gut, ist bei uns völlig klar, das wird einfach gehypt. So, andere Sachen, die du nicht gut kannst, die ich dafür gut kann, egal, kannst du nicht gut, wird gehypt. So in irgendeiner Form. Oder wir machen uns drüber lustig oder so. Ich glaube, dass wir Schwächen sehr gut in etwas verwandeln können, dass es zu appreciaten gilt, also wertzuschätzen gilt. Das ist, glaube ich, nicht ganz normal, für uns aber völlig normal.
Ja.
Also das auf jeden Fall. Die Liste ist aber bestimmt noch länger. Hast du was?
Dass es völlig normal ist, dass wenn ich bei dir bin, morgens die Küche aufräume und dir deine Medikamente, deine Elektrolyte, deinen Kaffee und alles schon hinstelle, Kaffee? Noch bevor, wenn du dich gesetzt hast, damit das sofort griffbereit bist und auch sichergestellt ist, dass du es nimmst. Es ist auch so völlig normal. Irgendwie. Ja, das ist
ein altes Ehepaar.
Ja. Dass wir uns verhalten wie ein altes Ehepaar. Das ist für uns völlig normal. Ich frage mich immer, wie das Leute, die uns das erste Mal so erleben, wie das auf die wirkt. Weil für mich ist das völlig normal. Aber für andere, was vielleicht auch nicht. Also, weißt du, es ist so.
Ich glaube für andere nicht, weil ich habe das, als der Wikinger so fester in mein Leben kam, weiß ich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass er irgendwann sagte, Alter, Ich habe einfach, ich wollte nur was trinken gehen. Jetzt habe ich eine dicke Frau, die hat eine dicke Frau. So, also hatte ich mir auch nicht ausgemalt. Ich glaube, so normal ist das nicht. Was aber bei uns tatsächlich völlig normal ist und was, glaube ich, für viele Menschen nicht ist, bei all der Nähe, die du und ich haben, wir haben fast nie Körperkontakt. Wir umarmen uns zur Begrüßung. Mhm. Wir sind aber kein so, wir sind nicht so ein Kuschelfreundschaftsfrauen. Wir laufen auch nicht händchenhaltend auf der Straße. Also denn wir sind sehr, sehr, sehr betrunken. So, aber auch dann nicht. So richtig.
Wir laufen generell nicht auf die Straßen rum.
Wir laufen generell nicht. Wir lassen uns tragen auf Sänften.
Auf Sänften, ja.
Nee, es gibt überraschend wenig physischen Körperkontakt zwischen uns beiden. Und man muss dazu sagen, ich komme morgens nackt die Treppe runter. Es ist völlig normal, dass ich nackt, splitterfasernackt durch dieses Haus laufe, dass ich duschen gehe und nackt auf dem Sessel sitze und da vor mich hin trockne, während du durch die Küche pitcherst und schon mal Frühstück machst und so. Völlig normal, aber es gibt zwischen uns fast, bis auf eine Umarmung zum Hallo sagen und zum Tschüss sagen, nur ganz wenige Momente, wo wir mal wirklich Körperkontakt haben. Mhm. So, manchmal zwicke ich dir irgendwie in den Hintern. Mhm. Einfach, weil ich es kann. Und das mache ich aber auch nicht, weil ich damit meine unglaubliche Sympathie ausdrücken möchte, sondern weil ich genau weiß, du erschreckst dich jetzt zu Tode und das finde ich witzig.
Ja. So, oder ich streiche dir über die Schulter, während ich ganz unangenehm nah bin.
Also ja, so, ne? Ja, genau. Ja, ja, wir haben auch dieses so, wieso bist du so nah? Wieso, hallo?
Warum fässt du mich an? Hör auf damit.
Ist das, müssen wir das eigentlich komisch finden? Müssten wir kuscheliger sein? Weil ich bin ja ein total touchy Typ, lustigerweise eigentlich. Also, aber.
Tatsächlich habe ich eher, also, du wirst ja auch, wenn du getrunken hast, ein touchy Typ.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie das am Anfang war. Auf der ersten Party. Nee,
da haben wir nur deine Hände festgehalten und dich abgefüllt. Das war was anderes.
Ja, das war was anderes. Also ich glaube, ich habe einfach akzeptiert, dass das it's a me thing. Also das ist das liegt wahrscheinlich an mir.
Nee, das liegt tatsächlich, also ich glaube, das ist tatsächlich liegt das, glaube ich, an dir, weil du, als wir uns kennengelernt haben, warst du ein extremes Rühr mich nicht an. Du warst ja auch, ich weiß noch, es hat sich ein bisschen was verändert, auch so, ich bin ja der schlechte Einfluss in deinem Leben, also quasi so, ne, deine Mutter hat dich immer vor so Menschen wie mir gewarnt, bin ich auch sehr gerne, bin ich da, hier, darauf bin ich ein bisschen stolz, ich habe Menschen aus dir gemacht, ey, so, und du warst schon sehr Mauerblümchen, so, also sehr so, fast, ich weiß noch, daran kann man es gut festmachen, ich habe ja von vornherein die Einstellung gehabt, das hier ist mein Haus. Und wenn du, also jede Verabredung für dich eine Hose anziehen muss, ist ein Termin und ich habe in meinem eigenen Haus keine Termine, was nicht ganz stimmt, manchmal habe ich Business-Termine, aber ansonsten bei Freundschaften, wenn du eine Freundschaft bist, bei der ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt auch noch anziehen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich habe dich ja sehr schnell damit konfrontiert, dass ich laufe hier übrigens dann morgens nackt durch die Bude und ziehe mich dann auch irgendwann an. Und du warst noch so am besten noch drei Türen zwischen uns, wenn du irgendwie dein Handtuch wechseln musst. Das ist heute ein bisschen besser geworden, aber auch da sind wir immer noch so, haben wir immer noch ein anderes Schamempfinden,
ja,
glaube ich.
Ja.
Du, weil du aber auch so ein, du bist auch so ein, du bist ja auch jemand, der, wenn er seine EC-Karten-PIN eingibt, dann hältst du die Hand davor, wo ich dich jedes Mal schlagen möchte für, weil ich denke so, mein Gott, bist du auch hier, hast du deine Federn, oh, warte, jetzt werde ich wütend. Hast du in der Schule beim Abschreiben dein Federmäppchen neben dich gestellt, damit der neben dir nicht abschreiben kann?
Bist du so einer gewesen? Ich habe abgeschrieben. Nee? Okay, gut. Ich habe selbst abgeschrieben. Gerade wenn man älter wird, dann wird man ja auch ein bisschen klüger dabei, habe ich total gespickt. Wenn es ging, manchmal auch nur um sicher ums da zu haben, um zu wissen, also
okay,
ne, als Sicherheit. Gut. Aber ich weiß noch, das war meine, darf man das sagen? Das ist bestimmt verjährt, ist auch egal. Es gab ja so Vorabi-Klausuren.
Also so direkt das Abitur aberkannt.
Ja, so Vorabi-Klausuren, die man schreiben musste, so als Tests im Prinzip, ne?
Mhm.
Und die ging aber auch mit in die Note mit einer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da habe ich das dann auch. Ich hatte so schwarze Stiefel. Damals hatte ich noch hohe schwarze Stiefel, die aber so, ja, aber die nicht so, wo der Schaft nicht starr ist, sondern einfach mehr so gummiartig, also so wie elastisch, so, ne? Da habe ich mir einfach so DIN A4-Blatt, habe ich das da reingeschoben und dann, man durfte ja aufs Klo da noch. Und dann habe ich das rausgeholt und mir das noch durchgelesen, was ich brauchte. Aber ja, das da hatte ich tatsächlich nie so wirklich Hemmungen.
Unrechtsempfinden?
Ja,
nee, ich hab auch, was Abschreiben angeht, hatte ich auch überhaupt gar kein Unrechtsempfinden gehabt. Null, niemals. Ich meine, ich war auch häufig diejenige, von der abgeschrieben wurde. So, ja. Ich habe das auch immer zugelassen. Ich habe das auch immer wahnsinnig gerne gemacht. Dass ich meine, so hier auch so, ey, was kommt bei 3a? Irgendwie Kreuz D an. Wird richtig sein. So, okay. So, also das schon. Nee, aber das ist hier völlig normal, dass ich hier nackt rumrenne. Mhm. Wir ein super enges Verhältnis haben. Du dich trotzdem am besten noch irgendwie. Wobei, das stimmt nicht mehr ganz. Manchmal, wenn ich morgens runterkomme, stehst du halt auch nackt im Bad. Und dann ist auch okay. Ich weiß, wie du nackt aussiehst.
Ja. das auf jeden Fall.
So. Und lustig auch, wir zeigen uns auch gegenseitig, also du hast schon betrunken irgendwie einen Glassplitter aus meinem Fuß gezogen.
Ja.
Wir zeigen uns gegenseitig unsere Wunden, völlig egal, wo die sind. Also wirklich literally völlig egal. Wir reden da auch komplett auf. Wir sind ja super offen und völlig schamlos mit allem. Und trotzdem sind wir immer nur eine Handbreit entfernt von Händeschütteln.
Ja, ne?
Es ist schon irgendwie merkwürdig. Und man darf ja nicht vergessen, so, du hast einen Schlüssel zu diesem Haus, du kommst und gehst im Grunde, wie du willst, so. Also, alles ist so völlig, völlig klar. Du bist auch durch jede Phase der letzten Jahre, über ein Jahrzehnt und so, mit mir durch alle möglichen Scheiße. Und es gibt ja nichts, also literally gar nichts, das mir da heilig ist, wo ich denke, so, das darfst du auf keinen Fall wissen, da reden wir nicht drüber. Sei es über sexuelle Dinge, über hier, weißt du, da habe ich eine richtig unangenehme Sache an meinem Körper, guck mal, weißt du?
Ja. So.
Aber bloß nicht mehr als flüchtig umarmen, weil,
Selbst wenn wir auf dem Sofa zusammensitzen und zocken, dann sitzen wir auch nebeneinander.
Ja, wirklich Schulter an Schulter.
Ja, aber auch da ist dann Das ist so das höchste Maß, glaube ich.
Ja, wir haben einfach physischen Kontakt, haben wir irgendwie nicht. Also,
ich weiß auch gar nicht, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, so, weil habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, so diese Mädchenfreundschaften, und ich meine tatsächlich auch Mädchen, also junge, ne, so Teenager, so, ne, die dann so aufeinander hocken, also auf dem Schoß, ne, und sich oder im Arm haben oder die ganze Zeit auf dem Bett auch zusammen, so. Ich habe das nie so richtig, ich fand das immer komisch, aber nicht, weil ich es irgendwie nicht wollte, sondern weil ich immer dachte, naja, aber ich will ja das, also ich finde, ich respektiere sehr die, wie heißt das, also die, dein Körper ist deins, und wenn ich den anfasse, dann frage ich, es sei denn jetzt zur Begrüßung oder sowas, ne, außer die genormten oder erlaubten sozialen Kontakte, Körperkontakte, die man so hat, ne, aber auch, ich finde es furchtbar, wenn ich eine Person das erste Mal treffe und sie gleich umarmen muss. Mag ich überhaupt nicht, weil ich denke so, nee, ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, was du für eine Person, ich will dich gar nicht so nah an mich ranlassen, dass du, also ich finde das immer unangenehm, so, und ich bin tatsächlich immer, ich Hand geben, wenn ich dich nicht kenne, dann gebe ich dir die Hand, ist auch ganz so, das ist immer diese, ganz, weißt du, wenn man dann in dieser Situation bist, dass man irgendwie jemanden Neues kennenlernt, also du, wir beide sind unterwegs und wir treffen jemanden, den du kennst und gut kennst, ne? Und du umarmst den alles, ne? Und dann stehe ich da und denkst, okay, muss ich den jetzt auch umarmen? Kann ich nur eine Hand geben? Was ist jetzt das richtige Maß an Körperkontakt zur Begrüßung? Ja. Und das, ich finde das total schwer. Und es gibt ja Leute, die denken überhaupt nicht über, die umarmen jeden. So, ne? Aber ich denke so, nee, weil vielleicht mag die Person das ja auch gar nicht. Und das, da weiß ich, dann nehme ich immer das Rücksicht drauf, vielleicht, weil ich das auch nicht mag, und denke so, naja, du musst mir schon sagen, wenn das für dich okay ist, wenn ich dich nicht kenne und dann so nah dir komme.
Ja, ich finde das ja witzig, weil ich bin so jemand, der eigentlich körperkontaktintensive Frauenfreundschaften im Leben schon hatte und das auch völlig normal finde. Das ist mit dir das erste Mal, dass es nicht so ist. Und ich glaube tatsächlich, Initiator bist dann tatsächlich du gewesen. Und es ist so ein bisschen, wir haben dann der Punkt kam nicht mehr. Genauso wie ich eine Freundschaft in meinem Leben führe, oder eine gute Bekanntschaft ist es wahrscheinlich nur noch so, aber eine Zeit lang war das mal sehr eng. Wir haben uns kennengelernt über ein Arbeitsverhältnis, haben uns gesiezt. Und weil, klar, ganz normales Arbeitsverhältnis. Das wurde dann irgendwann, wurde das dann enger und freundschaftlicher. Und dann haben wir mehrfach versucht, zum Du zu wechseln, ganz aktiv, und sind im zweiten Satz wieder zum Sie gefallen. Wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, wir werden uns für immer siezen. Und das war eine Zeit lang unglaublich eng. Und wir haben uns trotzdem immer noch gesiezt, weil wir diesen Moment verpasst haben, wo man das eigentlich ändert. Und ich glaube, bei uns ist das auch so, weil alles, was man jetzt dann noch initiieren wäre, wäre ja richtig unbeholfen. Das wäre ja wirklich, weiß ich nicht, kannst du mal deine kalten Flossen da wegnehmen? weil es auch nicht fehlt. Also weil wir natürlich auch so, wir sind uns ja sowieso so extrem nah, dass ich nie darüber nachgedacht habe im Sinne von, also mir ist es natürlich aufgefallen, dass wir so, gerade weil ich ein touchy Typ bin, gar nicht bei allen, ich mag es ja auch nicht, umarmt zu werden von Menschen, die ich nicht kenne und so, das möchte ich auch gar nicht, aber ich bin ja ein sehr körperkontaktintensiver Mensch, weil das Teil meiner Love Language ist eigentlich, aber bei uns, weiß ich nicht, obwohl wir so eng sind, oder vielleicht weil wir auch so eng sind, ist das nichts, das fehlt. Mm. Aber es ist auffällig, dass es so ist. Also mir ist es aufgefallen. Weil ich so komisch.
Ey. Aber gibt es Situationen, wo du das nicht tust, weil du glaubst, dass ich es nicht wollen oder mögen würde? Oder ist das einfach so ein, es kommt gar nicht auf, die Frage? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn du mich anfährst, ich dann wegspringe und fauche. So. aber ob da nee. Ist das so ein einfach so ein natürliches, kommt einfach nicht vor, ne?
Nee, es ist kein aktiver Gedanke. Ja. Ich hab einmal darüber nachgedacht, weil manchmal gehe ich an dir vorbei und irgendwie hau dir auf den Arsch oder sowas. Das mache ich schon. Und habe einmal ganz am Anfang drüber nachgedacht, ob das irgendwie komisch ist. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ist dann dein Problem, ne? Ich bin hier der sexuelle Belästigungspanda. Und dann ist das halt dein Problem. So, aber war es ja nicht. Weil das ist ja auch so ein Ding. Es ist ja nicht unangenehm oder peinlich. So, wir sind nur einfach keine. Das ist nicht Teil unserer Freundschaft. Mhm. Es ist nicht wichtig. So, wir sind auch so. Manchmal haben wir das so in tröstenden Situationen, da schon eher. Da kommen wir uns dann auch körperlich nah, weil dann nimmt man sich halt in den Arm und dann ist auch gut. Das ist so quasi bei uns beiden das was so sozial akzeptiert ist zwischen uns beiden. Also entweder bei Trost oder bei Schmerzen. Also wenn man muss hier irgendwie an den Fuß ran oder keine Ahnung, weiß ich nicht was, weil einen Balken muss man irgendwo rausziehen, dann weißt du, irgendwie aus dem Auge. So,
Knoten dann, rausmassieren dann aus dem Rücken.
Sowas, genau. So, oder Verband wechseln, das ist alles überhaupt kein Thema. Also gar nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses, wir brauchen es nicht. Es fehlt dieser Freundschaft nicht, diese körperliche Ebene. Und deswegen haben wir es nicht. Aber ich denke auch nie drüber nach, ehrlich gesagt. Es war noch nie Thema, dass ich dachte, ich würde jetzt wahnsinnig gerne dir mit einem nasskalten Hand in den Nacken packen. Wobei, vielleicht mache ich das mal.
Das hast du auch schon.
Haben wir auch schon. das würde ich gerne, aber mache ich lieber nicht, weil viele finden es unangenehm. Nee, das habe ich nicht. Dafür bin ich auch viel zu schmerzbefreit, was deinen Tanzbereich angeht. Mhm. Weil dein Tanzbereich ist auch mein Tanzbereich. Mhm. Und da hast du relativ wenig Mitspracherecht. das klingt super ätzend. Ich sage dazu, natürlich respektieren wir gegenseitig, wenn da wirklich Grenzen des anderen sind. Ich glaube, deswegen können wir uns in vielen Bereichen auch so weit vorlehnen, weil man weiß, nee, da wäre dann eine Grenze. Wobei ich es auch ganz schwer auszumachen finde, wo bei uns beiden denn dann wirklich mal eine richtige Grenze ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich sagen würde, nee. Also wenn du die Tür aufreißt und reinbrüllst, frage ich dich, ob du direkt aufs Maul möchtest. Und dann ist das Thema wieder durch, weißt du? So, das ist, also wissend, dass du es nicht tun würdest.
Ja.
So, ne? Das ist so und wir auch natürlich auch erkennen, wenn dem anderen was richtig unangenehm ist, müssen wir da nicht noch drauf rumhacken. So. Mm. Vielleicht später dann, wenn es witzig geworden ist. Aber
oder genau, wenn genug Zeit vergangen ist oder wir unter uns sind, so, dann, dann ja, aber nie in. Ja.
aber es ist lustig. Das war eine schöne Fragerunde.
Ja, oder?
ja. Aber ist dir auch schon aufgefallen, dass wir nicht, dass wir keine Körperkontaktmäuse sind?
Ja, ja. Und wenn ich dazu drüber nachdenke, in den Freundschaften, in denen ich, die ich so geführt habe, war das auch so. Also, vielleicht ist es auch jedes Mal, nicht ganz. Ich weiß noch, ich habe mit einer Schulkameradin, wir haben beide getanzt in der Tanzschule und irgendwann waren wir in den Kursen so weit hoch, dass ich hatte sowieso nie einen festen Tanzpartner, ihre hat aber auch aufgehört und wir saßen halt immer daneben, mussten austauschen. Und da hatten wir irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir einfach beide die männlichen Schritte gelernt und haben zusammen getanzt, so, ne?
Okay.
Und da habe ich dann auch manchmal so, keine Ahnung, ne, wenn man müde ist, so dieses Kopf auf die Schulter legen oder so Arm um die Schulter legen und sowas so. Das hat aber dazu geführt, dass alle gedachten, wir wären ein Paar. Und ich dann da auch irgendwann mal drauf angesprochen wurde. Und ich so, nee, das nicht. Aber vielleicht kommt das auch daher. Vielleicht denke ich auch nur, weil ich möchte ja nicht, dass ein falsches Bild projizieren. Wobei es auch, weiß nicht.
Das ist mir ja sowas von egal, ne?
Ja,
ich weiß, dir ist das nicht so egal. Mir ist das komplett bumsoid, ey. Meine Eltern glauben bis zum heutigen Tag, dass du und ich eine Liebesbeziehung führen und dass wir keine Ahnung was nicht miteinander und so. Und jedes Mal, wenn sie mich dann müssen, obwohl es den Wikinger gibt und sie ihn auch schon kennengelernt haben, sie finden es einfach nur komisch, dass da jetzt auch noch ein Typ ist.
Ja.
Das finden sie jetzt merkwürdig. Ja. Die erste Frage, als ich ihn vorgestellt habe bei meinen Eltern, war, was sagt Felina dazu? Ist das okay für sie? Und jetzt übrigens, wir haben meinen Eltern auch schon beide, du und ich, zusammen denen mitgeteilt. Wir sind übrigens kein lesbisches Paar. Geht meinen Eltern am Arsch vorbei, weil sie möchten das gerne. Sie möchten gerne, dass das mit uns beiden für immer. Und so.
Für immer.
Mein Vater auch immer so, ja, heiratest du halt einfach irgendwann Felina, ne? Ist ja auch okay. Und ich so, ja, mach ich dann.
es ist auch gar nicht, dass es mich stört irgendwie, dass es, also ich habe überhaupt nichts dagegen, als lesbisch gesehen zu werden. Es ist, glaube ich, mehr dieses, aber das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht wahr. Also nicht, es könnte auch sein, dass ich, keine Ahnung, hier, ich bin 1,50 nur groß. Und jeder behauptet das. Also, das stimmt ja nicht. Also es ist ja.
Du bist größer als 1,50?
Ja. Also jetzt mal so eine Bagatelle. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da was dagegen habe, aber es ist, glaube ich, stört mich mehr, dass es etwas ist, was nicht stimmt. Und aber abgesehen davon, was es ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Habe ich nur nicht.
Ja, ich weiß, dass also du das nicht hast.
Ich meine nur, ich verstehe das. Aber das gibt's in meinem Leben. Du kannst, du denk doch, was du willst. Menschen denken eh, was sie wollen. Jetzt bin ich auch noch, ich stehe hier auch noch in der Öffentlichkeit. Mhm. Das bedeutet natürlich, sehr viele Menschen haben eine Meinung über mich und die wenigsten kennen mich wirklich. Mhm. Insofern, so, da bin ich ein bisschen hartgesottener vielleicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich hab das nur nicht. Ich find's sogar witzig. Ich find's ja immer witzig, wenn Leute immer so, sag mal, mit dir und Felina
geht ja, da gut, was? Mittlerweile so. Ist es auch ein Running Gag. Also, das war, aber früher, da war ich, keine Ahnung, 16 oder so, da fand ich das ein bisschen schwieriger. So.
Ja, okay, das stimmt schon.
Das war.
Wir tun aber auch nichts dafür, die Vorurteile oder die Gedanken. Dass, ich meine, wir leben ja nun wirklich wie ein altes Ehepaar. Wir behandeln uns auch so und es ist auch. Und wir betonen ja auch immer, dass es durchaus eine Beziehung ist, sie ist nur nicht amorös.
Ja.
Ne? So, das ist ja, also, es ist halt, wir sind halt kein Liebespaar. So. Mhm. Aber wir sind ja durchaus, gehen wir ja schon zusammen durch dieses Leben.
Ja.
Und halten besser zusammen als so manche Beziehungen.
Ja.
Also, das mit dir und mir hält deutlich besser als die meisten Beziehungen bisher in meinem Leben, muss man sagen. Und
die eine Konstante.
Die eine Konstante, komme, was wolle. Wir sind auch einfach zu schwer, um weggeweht zu werden. Was willst du machen?
Ja, das stimmt. Und auch zu okay. faul, jetzt noch sich jemand Neuen zu suchen.
Das ist auch so ein Ding, ne? du wirst ja 40 dieses Jahr. Du wirst ja jetzt offiziell auch endlich alt.
Ja. Das,
du musst uns noch mal überlegen, was wir machen.
Ja.
Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja. Und vor allem, ob du auf der Bühne bist oder nicht, weiß ich gar nicht.
Nein, bin ich nicht. Doch, nicht? Bin ich. Also weiß ich, stimmt nicht. Ich dachte gerade, da ist ja Sommerpause. Aber nee, bis dahin ist ja Sommerpause schon wieder vorbei.
Ja.
Gut. Sonst das ist ein Thema für Zukunft, halt du nicht.
Alleine.
Ja, ganz bestimmt. So, dann mache ich den Sack hier mal zu, weil lass mal einen kurzen Podcast aufnehmen, der ist jetzt auch schon wieder über eine Stunde lang, glaube ich.
Ja.
Es war mir auf jeden Fall ein Fest. Pony vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ihr könnt diesen Podcast übrigens abonnieren. Ihr könnt bei Spotify, aktiviert die Glocke, abonniert den Podcast. Das hilft uns übrigens auch dabei, sichtbar zu sein. Und generell hilft uns das dabei. Abonniert den Podcast. Erzählt gern euren Freunden davon, wenn ihr Bock habt. Kommentiert. Dann kann Felina den auch die Kommentare lesen. Macht sie sehr gerne. Also sie werden auf jeden Fall gelesen. Von mir auch ab und an mal, aber vor allen Dingen auch von Felina. genau. Abonnieren, liken, teilen, ganz viel Liebe dalassen. Liebe geht raus an euch. Und ansonsten kauft euch Tickets für alle Shows nach der Sommerpause unter nicole-jäger.de, da unter Tickets und Termine. Und wenn ihr Bock habt und klickt da auf den Fanshop, dann landet ihr beim aktuellen neuen Merchandise zur Walküre, zur Grand Dame Tour. Sehr geiles Merchandise, kann ich euch sagen. Macht richtig Laune. Guckt da mal nach. Und hast du sonst noch was zu sagen, Frau?
Nee, ich glaube, ich bin durch.
Gut, dann ende ich mit dem üblichen.
Ja, ende mit dem üblichen und ich werfe mein übliches ein.
Genau, ich ende mit dem üblichen. Passt auf euch auf, seid gut zu euch, esst genug, trinkt genug, nehmt eure Medikamente, denkt an eure Elektrolyte und
schlaft genug.
Schlaft genug, ganz genau. Und dann sehen wir uns, oder beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten lustigen Folge, hoffentlich. Ja. Lustige Folge, wow.
Ja,
du bist auf den letzten 2 Meter noch versaut. Boah. Okay, macht ja nichts. Tschüssikowski, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.